Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen wissen, was aus dem multikulturellen Großbritannien geworden ist. Dann rufen wir eine Galeristin aus Beirut an, die ihre Ausstellung nicht eröffnen kann. Wir wollen wissen, wer sich hierzulande über die Meinungsfreiheit Gedanken macht. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ist eine groß angelegte Reihe überschrieben. Heute war Auftakt mit prominenten Gesprächspartnern. Dann gibt es schlechte Neuigkeiten für Google. Und wir besuchen Politiker und Politikerinnen und fragen nach der Kunst, die in ihren Büros hängt. Erschreckende Bilder seit Tagen aus Großbritannien, Randalierer, pogromartige Stimmung, eine offenbar rassistisch aufgeheizte Stimmung, ein Mob, der dort Muslimen droht und Nicht-Weißen. Die Polizei ist teilweise überfordert. Ursprung waren Falschnachrichten über den mutmaßlichen Täter einer Bluttat, der angeblich Asylbewerber gewesen sein soll. Die neue Regierung, die neue Labour-Regierung, also vor ihrer ersten großen Herausforderung und ein Land, das mit Gewalt auf den Straßen konfrontiert ist. Franziska Hoppen hat sich umgehört.
Vertreter der muslimischen Communities berichten von der Angst, die viele Muslime nun davor hätten, auf die Straße zu gehen, nachdem gezielt Moscheen angegriffen und ein muslimisches Café und ein Supermarkt angezündet wurden.
In 60 years, I haven't seen it as bad as this. It's unbelievable.
In 50 Jahren habe er so etwas noch nicht erlebt, sagt Haji Jabba von der Islamic Society Cleveland.
These weren't protesters. These were people just after destroying everything.
Das seien keine Protestierenden gewesen, sondern Menschen, die einfach zerstören wollten. Für die Experten jedoch sind die Ausschreitungen keine Überraschung. Jacob Davy vom Institute for Strategic Dialogue, einer NGO, die sich unter anderem gegen Desinformation einsetzt, ist Experte für Extremismus. Er sagt:
We've seen an increasingly confident far-right movement in the UK and globally. Increasing confidence in recent years.
In Großbritannien wie auch in anderen Teilen der Welt sei in den letzten Jahren eine immer selbstbewusstere rechtsextreme Bewegung zu beobachten gewesen. Nach dem Messerangriff auf kleine Mädchen in Southport hätten dann unterschiedliche Akteure Falschinformationen im Internet geteilt, um Hass auf den Straßen zu entfachen.
These aren't organizations of individuals. There's no one group controlling this.
Das sind keine Organisationen mit Mitgliedern. Es gibt nicht die eine Gruppe, die das Ganze organisiert. Stattdessen stecken lose Netzwerke hinter den Protesten mit einem Spektrum an Followern, von Neonazi-Extremisten bis zu Fußball-Hooligans, die alle vernetzt sind und durch das Teilen von viralen Falschinformationen aktiviert werden und durch die Verstärkung von hasserfüllten Narrativen durch Influencer.
And the amplification of hateful narratives by these sorts of influencers online.
Die britische Regierung setzt auf Law and Order, Abschreckung durch hartes Durchgreifen der Polizei. Premierminister Keir Starmer sprach von einer Art stehendem Heer von spezialisierten Beamten, die bereitstehen sollen und
The second is we'll ramp up criminal justice. There have already been hundreds of arrests. Some have appeared in court this morning.
Die Strafverfolgungsverfahren würden beschleunigt werden. Es habe bereits hunderte Festnahmen gegeben und einige seien schon vor Gericht erschienen.
Franziska Hoppen über die aktuelle Lage, und die Gewalt auf den Straßen in Großbritannien. Robert Rottifer ist Journalist in Großbritannien. Mit dem bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich würde gerne wissen, wie stark eigentlich diese Ausschreitungen die Gesellschaft im Ganzen treffen. Wie nehmen Sie die Debatten darüber in Ihrem eigenen Umfeld zum Beispiel wahr?
Ja, also ich bin selbst kein Person of Color, aber ich habe schon persönlich stark wahrgenommen, weil, wenn ich das ganz kurz was Persönliches erzählen darf, mein Sohn ist Jungarzt in Hull, also ich wohne schon eine Zeit in Großbritannien, und seine Freundin ist eine Person of Color, also sie gehört der indischen Minderheit in Malaysia an und ist nach Großbritannien gezogen, ist dort eben Jungärztin, und die hatte wirklich tatsächlich große Angst, überhaupt aus der Arbeit nach Hause zu kommen, also mit ihren Kolleginnen musste sie sich ducken im Auto und hatte dann, während mein Sohn Nachtdienst hatte, vor dem Fenster Leute, die gebrüllt haben, England till I die und kill them all, tötet sie, bringt sie alle um. Und da kann man sich schon vorstellen, wie nicht weiße Leute sich da bedroht fühlen und tatsächlich aus berechtigten Gründen Angst haben. Also es wurden gerade in Hull, Kingston-upon-Hull in East Yorkshire, auch Leute aus Autos rausgezerrt und zusammengeschlagen. Also das ist tatsächlich, würde ich bestätigen, was wir da vorhin in dem Beitrag gehört haben, als Protest kann man das nicht bezeichnen. Schon eher als ein anderes P-Wort fällt mir da ein, das Wort Pogrom fällt mir da ein.
Ich meine, Großbritannien war ja lange stolz auf kulturelle Vielfalt und auch viele verschiedene Ethnien, wenn man sich gerade in britischen Großstädten umschaut. Das sieht schon sehr viel vielfältiger aus als in anderen europäischen Ländern. Ja. Hat sich da die politische Kultur in den letzten Jahren verändert auf der Insel?
Ja, also erstens würde ich mal sagen, ist, glaube ich, recht bezeichnend, dass sich diese Unruhen und Ausschreitungen vor allem dort zunächst breit gemacht haben, wo es schon Ex-Industriestädte sind, die aber jetzt kein besonders großes kulturelles Angebot haben, also die nicht gerade unbedingt, ohne jetzt verallgemeinern zu wollen, natürlich gute Bands gibt es überall, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, aber es sind jetzt so nicht die großen Orte, wo man jetzt als Tourist hinfahren würde. Und ich glaube, es gibt einen aus Touristenperspektive unsichtbares England, wo diese Gegensätze wesentlich stärker sind, als sie einem jetzt, sagen wir, zum Beispiel in London auffallen würden. Aber abgesehen davon würde ich sagen, dass spätestens seit dem Brexit offensichtbar ist, dass das mit dem Multikulturalismus nicht so weit her ist, wie man es früher angenommen hat. Also anfangs war ja der Brexit auch so ein bisschen ein Symptom des verletzten britischen Stolzes, des verlorenen Empire, diese nie verschlossene Wunde, aber war ja auch andererseits eine der ersten Schlachten der sogenannten Culture Wars, also dieser Kulturkriege. Und gerade das Wort Multikulturalismus selbst ist ja im Zug dieser ständigen, würde ich sagen, ideologischen Angriffe auf diesen progressiven Konsens, der da war, irgendwie fast schon zum Schimpfwort gemacht worden mittlerweile. Ja. Und nach dem Sommer von Black Lives Matter, so 2020 rum, ist so diese anti-woke Agenda sowohl in den mehrheitlich rechten, muss man sagen, Printmedien immer präsent gewesen und auch in der Rhetorik der Regierungspolitik.
Und das ist durchgedrungen bis zu diesen Randalierern. Man würde nicht denken, dass die, die sich da auf der Straße so betätigen, unbedingt abstrakte Debatten der letzten Jahre irgendwie groß reflektiert oder mitbekommen hätten.
Ja, also so abstrakt. Ich meine, zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, zwei der meistgehörten Slogans jetzt bei diesen Ausschreitungen waren We want our country back und Stop the boats. Und We want our country back, also wir wollen unser Land zurück, das war einer der zentralen Slogans von Brexit. Und Stop the boats wiederum, also haltet die kleinen Boote auf, dass die über den Ärmelkanal kommen mit den Asylsuchenden an Bord. Das war sogar etwas, was im Wortlaut Rishi Sunak auf seinem Rednerpult aufgedruckt hatte. Also es ist schon so, dass sich das, ich würde sagen, das politische Establishment vor einer Mitverantwortung nicht ganz entziehen kann.
Und erleben wir auch in Großbritannien, was wir woanders auf der Welt auch erleben, eine Radikalisierung durch soziale Medien, über die sozialen Medien?
Ja, also es stimmt natürlich. Also erstens einmal diese, wie auch vorhin schon gesagt wurde, diese vorausgegangene Debatte über den Täter, über den Mordtat und die Desinformation, die es da gegeben hat, das hat sich natürlich durch soziale Medien umso stärker verbreitet. Und es stimmt wohl schon auch, dass da bestimmte Figuren mit großem Einfluss beteiligt sind. Also in diesem Fall Leute wie dieser Manfluencer, wie man so schön sagt, Andrew Tate, oder auch der ein rechtsextremer Agitator wie der sogenannte Tommy Robinson. Aber andererseits muss man sagen, auch ganz klassische Medien, wie zum Beispiel also die Tageszeitung Daily Mail, die also den Hass und die Angst vor den Migrants, den MigrantInnen, schon seit langem mit ständiger Vehemenz schürt. Und dann, darf man nicht vergessen, gibt es ja auch noch jemand wie den Nigel Farage, ich glaube in Deutschland eh auch bekannt, also der Demagoge, der dem Brexit zum Sieg verholfen hat, großteils, und der jetzt eben auch den Sprung ins Unterhaus geschafft hat. Und der ist eine Stimme im Parlament. Ne?
Sie haben ja vorhin auch von Orten gesprochen, die besonders von dieser Gewalt betroffen sind, wo viele Industriearbeitsplätze verloren gegangen sind, viele Blue-Collar-Worker auch ihre Arbeitsplätze verloren haben. Da könnte man denken, dass sich Labour eigentlich gerade auch um diese Menschen kümmert. Könnte es sein, dass durch diese neue Labour-Regierung, die ja erst einmal eine harte Gangart, zumindest was das Ordnungspolitische angeht, angekündigt hat, aber dass die versucht, da irgendwie eine Art von Brücke zu bauen, um das zu beruhigen?
Ja, Brücke bauen, das ist natürlich schwer, denn die Widersprüche hier gehen, also die Gegensätze gehen durch eine Wählerschaft, die für die Labour Party immer schwerer zu erreichen ist, zum Beispiel die muslimische Community, die aus Gründen der Nahostpolitik schon auf problematischen Boden mit der derzeitigen Labour-Führung ist, aber auch gleichzeitig dieses sogenannte Red Wall, also das, wie man so schön verallgemeinert weiße Proletariat, das Labour gerade vor dieser Wahl besonders stark erreichen wollte. Und da hat man natürlich Angst, allzu sehr anzuecken. Das muss schon gesagt werden. Also Keir Starmer hat jetzt gesprochen von Far-Right Thuggery. Das unterscheidet ihn schon von den Leuten, die sagen, dass es legitime Sorgen über Einwanderung gibt. Das sagt er nicht, sondern er sagt, das sind Rowdies. Aber das eine Wort, das er bis jetzt nicht verwendet hat, seine Innenministerin hat es übrigens verwendet, aber er nicht, und das hier sehr wohl angebracht ist, ist rassistisch. Nicht? Also wirklich festzustellen, dass es sich um rassistische Unruhen handelt, was dann auch wieder Leute beleidigen könnte, die vielleicht nicht handgreiflich beteiligt sind, aber rundum stehen. Und das ist ja auch eines der großen Probleme. Die Leute haben ja tatsächlich ihre ganzen Familien da mitgenommen, um dabei zuzusehen, wie Hotels, wo Asylsuchende untergebracht sind, versucht werden, in Brand zu stecken. Also das sind schon Dinge, wo Brücken bauen schwierig ist.
Robert Rothiefer, der Journalist, der seit vielen Jahren in Großbritannien lebt, über die gesellschaftlichen Debatten angesichts der Gewalt auf den Straßen, auch den rassistischen Ausschreitungen, die wir dort beobachten müssen. Ich danke Ihnen sehr.
Danke ebenfalls.
Und noch mehr Gewalt, diesmal aber mit einer ganz anderen Dimension und globaler Bedeutung. Der Nahe Osten ist schon seit Jahrzehnten unter Spannung und fast andauernder Kriegsgefahr. Und so auch in diesen Tagen wieder, nachdem die libanesische Hisbollah ihren Grenzkrieg mit Israel hat eskalieren lassen und dann auch noch der oberste Hamas-Führer mitten in Teheran getötet wurde. Sabine Matai über die aktuelle Situation.
Beobachter und Experten wie der Militärfachmann Ahmed Rahal vom Hamoun Center for Contemporary Studies halten Entspannung für immer unwahrscheinlicher. Er sagte dem Fernsehsender Al Jazeera: Neben den amerikanischen Luftwaffenstützpunkten hat Israel seine Luftwaffe in maximale Bereitschaft und die Marine in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Iran bereitet eine Reaktion auf die Tötung von Hamas-Chef Haniyeh vor. Hisbollah bereitet eine Reaktion auf die Tötung des hochrangigen Kommandeurs Fuad Shukr und anderer Milizführer vor. Angesichts dieser Spannungen und Vorbereitungen nähern wir uns dem Abgrund. Und Abgrund heißt Krieg, Krieg an vielen Fronten. Das Ringen um die Eskalation im Nahen Osten geht dennoch weiter. So reiste der jordanische Außenminister As-Safadi nach Teheran, der erste derartige Besuch seit Jahrzehnten. Zuvor hatte Bundesaußenministerin Baerbock mit ihm telefoniert. US-Außenminister Blinken forderte seine Kollegen der G7-Staaten auf, diplomatischen Druck auf Iran, Hisbollah und Israel auszuüben, damit diese ein wörtlich Höchstmaß an Zurückhaltung warten.
Sabina Matai über die sehr angespannte Lage im Nahen Osten. André Sfer Semler ist im Libanon geboren, mit ihr reden wir jetzt, als Jugendliche. Ist nach Deutschland gekommen und leitet seit Jahren eine Galerie mit Standorten in Hamburg und eben in Beirut. Eigentlich wollte sie in diesen Tagen im Libanon sein, um eine neue Ausstellung mit Werken des bekannten amerikanisch-libanesischen Künstlers Walid Raad zu eröffnen, aber dazu kam es nicht. Wir erreichen sie jetzt in Hamburg. Guten Abend.
Vielen Dank, dass Sie mit mir sprechen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie kam es dazu, dass Sie nicht nach Beirut reisen konnten?
Mein Flug war gebucht für letzte Woche, Mittwoch. Und am Montag, nachdem in Beirut Fuad Shukr, der Kommandeur der Hisbollah, umgebracht worden war, schickte mir die Lufthansa eine SMS, dass mein Flug gecancelt wurde. Und seitdem versuche ich Tag um Tag umzubuchen. Und Tag um Tag wurden am Anfang die Flüge gecancelt, erst auf Turkish Airline. Und dann habe ich entschieden mit Middle East Airline, das ist die nationale Fluggesellschaft, die libanesische. Und auch die einzige, die jetzt noch fliegt, zu fliegen. Aber dann passierte jeden Tag was anderes und ich hatte Respekt davor, dorthin zu fliegen. Und unter dem Druck der Familie habe ich immer überlegt, fliege ich nicht. Weil es ist sehr unabwegbar im Moment, und man weiß nicht, was passieren kann.
Angesichts der drohenden Kriegsgefahr, meinen Sie?
Keiner weiß es, ob es eine Kriegsgefahr ist. Auf jeden Fall, Fakt ist, dass sämtliche Länder ihre Staatsbürger aufgefordert haben, das Land zu verlassen. Sämtliche Flüge aus sämtlichen Ländern wurden gecancelt. Ich glaube, das sind eher Versicherungsfragen. Aber es ist eine Art Nervenkrieg, der seit einer Woche tobt. Und die Menschen vor Ort sind wirklich total nervös, weil sie nicht wissen, wohin es geht, was passieren kann. Die Straßen sollen komplett leer sein. Sämtliche Expats sind abgereist. Und heute Morgen zum Beispiel flogen israelische Düsenjäger sehr tief über Beirut und blieben sehr lange in der Luft und durchbrachen mehrfach die Schallmauer, sodass meine Mitarbeiter unter den Tischen geflüchtet sind.
Wie wird denn in der Galerie dort im Moment gearbeitet? Also eigentlich wollten Sie ja zur Eröffnung der Ausstellung von Walid Raad. Eine sehr umfängliche Ausstellung, ein sehr bekannter Künstler, libanesisch-amerikanischer Künstler, der sich auch immer mit der Geschichte des Libanon auseinandergesetzt hat. Eine Ausstellung, die ja sehr neugierig erwartet wurde. Wie wird die denn jetzt ohne Sie aufgebaut?
Mein Team ist vor Ort. Ich habe tolle Mitarbeiter. Und der Künstler ist aus New York angereist und er ist vor Ort und baut auf.
Also er hat es geschafft, in den Libanon zu kommen.
Ja, er ist hingeflogen. Er ist am Samstag dort gelandet. Und ich bin auf Zoom mit denen.
Das heißt, Sie machen das über Ferne, über Videokonferenzen?
Richtig.
Wie genau geht das vor sich?
Ja, erstmal wurden die Kunstwerke ausgepackt, hingestellt und mit der Kamera begleitet und ich habe den Aufbau begleitet. Aber der Künstler ist wirklich ein großartiger Installateur und er kann es auch ohne mich. Ich begleite das, aber er hat es letztendlich entschieden und gemacht. Ohne ihn vor Ort wäre es nicht gelaufen, das muss man schon sagen.
Aber es wird vermutlich eine andere Ausstellung sein, als wenn sie unter normalen Umständen entstanden wäre, oder? Gibt es da schon in der Ausstellung selbst, vielleicht sogar in der Anordnung der Werke, schon eine Reaktion auf diese extrem krisenhafte Situation?
Die Ausstellung bezieht sich in einer dramatischen Weise auf die aktuelle Lage. Und in der Pressemitteilung sehen Sie, dass Walid Raad sich auf historischen Fakten bezieht. Er verändert sie immer. Er ist ja kein Dokumentarist, er ist Künstler. Das heißt, die Sachen werden in einer künstlerischen Weise sehr stark distilliert und verändert. Es ist niemals ein 1:1. Aber er bezieht sich in der Installation in einer der beiden Galerien. Wir haben zwei Galerien, eine in der Innenstadt und eine im Hafen. Und in der Innenstadtgalerie hat er eine Installation gemacht, in der er sich auf einen Flugzeugträger der Amerikaner bezieht, der 1982 vor den Küsten Libanon stand und das Land beschoss damals, die Israelis praktisch zu Hilfe kam. Und jetzt ist das eine ähnliche Situation. Die amerikanischen Flugzeugträger sind wieder vor der Küste Libanon und die stehen da und die Arbeit bezieht sich darauf. Das heißt, es hat eine leider wiederum eine Aktualität bekommen.
Aber das Land ist ja auch zerrissen, innerlich zerrissen. Also nicht nur durch die konfliktreiche Situation mit Israel, sondern auch ja, zwischen den verschiedenen Religionsgruppen, zwischen verschiedenen kulturellen, sozialen Gruppen. Ein sehr kleines Land, ein sehr zerrissenes Land. Zwischen Christen und Muslimen zum Beispiel. Auch die Hisbollah ist ja nicht überall unbedingt beliebt im Land. Wie empfinden Sie die Situation im Libanon?
Ja klar, das Land, wir sind ein Melting Pot. Es existieren in Libanon 18 verschiedene Religionen. Ich meine, man kann nicht Muslim und Christen sagen. Es gibt mehrere Konfessionen unter den Christen und auch unter den Moslems. Klar ist Hisbollah sehr aktiv. Klar ist Hisbollah ein Staat im Staate und das ist die einzige bewaffnete Miliz. Alles das stimmt, aber die Libanesen halten zusammen. Und ja, was soll ich sagen? Es sind sehr schmerzhafte Momente gegenwärtig und immer gewesen seit Anfang des Bürgerkriegs. Es heißt Bürgerkrieg, aber es ist nicht nur ein Bürgerkrieg gewesen und der ist auch nicht zu Ende. Ich bin geboren und aufgewachsen praktisch immer im Krieg. Und deswegen fällt es uns immer schwer, Eröffnungen abzusagen oder was immer. Die Menschen leben wie auf dem Vulkan, als wäre es der letzte Tag. Wenn Bedrohungen von außen kommen oder von innen, dann gehen sie in Deckung und 3 Tage später haben sie es vergessen und leben weiter. Und deswegen haben wir gelernt, nicht mehr zu verschieben, sondern unter den widrigsten Umständen weiterzumachen.
Weil Sie gesagt haben, Zusammenhalt, den gibt es dennoch angesichts dieser Situation. Was heißt das konkret? Wie hält man zusammen und gegen wen hält man zusammen?
Gute Frage. Eigentlich gegen Gefahr von außen hält man zusammen. wenn man in einer Community untereinander ist, kritisiert man die andere, aber wenn Gefahr von außen kommt, hält man zusammen.
Wen nimmt man denn als Gefahr von außen wahr? Also die Hisbollah ist ja auch stark mit dem Iran verbunden, wird von ihm zu größten Teilen finanziert. Wird das zum Beispiel als eine Gefahr von außen gesehen?
Klar, wir sind wie zwischen Stein und Borke. Wir haben auf der einen Seite Iran mit der Hisbollah oder auf der anderen Seite Israel.
Und gegen beide halten dann viele Libanesen zusammen? Wie kann man sich das vorstellen? Spürt man das in Gesprächen? Spürt man das auf der Straße? Wie genau zeigt sich dieser Zusammenhalt?
Die Gefahr ist unmittelbar. Die Gefahr ist ja über unsere Köpfe. Wenn ich Ihnen sage, dass heute Morgen am Vormittag sämtliche Düsenjäger der Israelis die Schallmauer immer wieder durchbrochen haben, um ihre Präsenz zu zeigen, ist die Gefahr über unsere Köpfe aus israelischer Seite. Die Hisbollah ist entstanden 1982, um die Israelis aufzuhalten auf der Südgrenze des Libanons. Dass inzwischen die Hisbollah sich entwickelt hat zu einer militärischen Macht durch die Hilfe von Iran und mit iranischen Waffen und dass Syrien, es gibt ja auch noch Syrien an der anderen Seite, wo auch Gefahr lauert. Wir sind praktisch ein ganz kleines Ländle und man lässt uns nicht gewähren. Wir sind zwischen allen Fronten. Wenn Sie vor Ort sind, aber auch wenn Sie aus der Ferne das betrachten, wissen Sie nicht, woher die Gefahr lauert.
Und welche Rolle kann dabei eigentlich überhaupt noch die Kunstszene spielen? Also das Kulturleben generell in Beirut, im Libanon, das ja wirklich stark leidet.
Ich glaube, dass für die paar jungen Leute, die noch im Land leben und für die paar Bürger, die was anderes als Krieg hören wollen, ist das wie eine kleine Oase, eine Art Denkoase, eine Abwechslung, die den Geist gut tut. Sämtliche Festivals wurden abgesagt jetzt gerade, aber wir haben entschieden, weiterzumachen, weil wir denken, das ist das, was wir tun. Unsere Arbeit ist Kunst und Kultur. Und mit Kunst und Kultur können wir nichts verändern, das ist uns bewusst. Aber wir können auf jeden Fall eine Zeugenaussage bringen, eines friedlichen Volkes, der nur Frieden und Leben will.
Wollen Sie weiter versuchen, in den Libanon zu fliegen, nach Beirut zu kommen, um die Ausstellung zumindest selbst noch sehen zu können in den nächsten Tagen?
Auf jeden Fall werde ich die Ausstellung sehen, aber ob ich es bis übermorgen schaffe, ist fraglich.
Zur Eröffnung dann, ne? Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
André Sver Semler, Galeristin aus Hamburg und aus Beirut, die jetzt selbst nicht anreisen kann, die dort eine Ausstellung zeigt in Beirut an ihren beiden Standorten dort mit Werken von Walid Rath. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank.
So, ja, nichts Neues. Dass Google den Suchmaschinenmarkt dominiert, das ist wirklich nicht neu, wenn man überhaupt von Markt sprechen kann. Seit Jahren werden immer wieder Urteile gegen diese Dominanz von Google gefällt, aber diesmal ein ganz besonders ernstes. Julia Kastein berichtet.
Es ist eine herbe Niederlage für Google und die Konsequenzen für den Tech-Konzern noch nicht absehbar. Ein Bundesrichter in Washington hat jetzt entschieden, dass Google mit seiner Suchmaschine, über die 90% aller Internetrecherchen abgewickelt werden, ein Monopol betreibt. Der kalifornische Konzern hatte Smartphone-Herstellern wie Apple und Samsung jährlich Milliarden US-Dollar bezahlt, damit diese Google auf ihren Webbrowsern als Standard-Suchmaschine voreinstellten. Damit habe der Konzern eine, Zitat, Mauer um sein Suchmaschinenmonopol errichtet, so das US-Justizministerium in seiner nun erfolgreichen Klage. Google hatte während des Prozesses dagegen erklärt, dass es für Verbraucher ganz leicht sei, zu einer anderen Suchmaschine zu wechseln. Welche Folgen das Urteil nun hat, ob und wie Google sein Geschäftsgebaren ändern oder sogar Firmenteile verkaufen muss, ist noch unklar. Darüber wird der zuständige Richter in den kommenden Wochen entscheiden. Das Urteil ist der erste Sieg der US-Regierung gegen ein Monopol in 20 Jahren und das erste in einer Reihe von Kartellrechtsklagen gegen amerikanische Tech-Konzerne. Auch gegen Amazon, Meta und Apple laufen Verfahren. Sie alle sind laut Justizministerium zu mächtig geworden und agieren nicht im öffentlichen Interesse.
Julia Kastein über ein womöglich entscheidendes Urteil gegen Google.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Neugebauer.
Knut Nevermann war 7 Jahre lang die Nummer 2 hinter den Kulturstaatsministern Michael Naumann, Julian Niederrümelin und Christina Weiß. In dieser Zeit hat er die wesentlichen Entscheidungen der Bundeskulturpolitik mitgeprägt, sei es beim Berliner Schloss, bei dem Holocaust-Mahnmal, der Deutschen Filmakademie oder der Bundeskulturstiftung. Anschließend ging er als Wissenschaftsstaatssekretär nach Sachsen und später in gleicher Funktion noch in die deutsche Hauptstadt. Am 24. Juli ist er, wie erst jetzt bekannt wurde, 80-jährig in Berlin gestorben. Das meldet die Frankfurter Allgemeine. Russland hat die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung zur unerwünschten Organisation erklärt. Dies teilte die russische Generalstaatsanwaltschaft heute im Online-Dienst Telegram mit. Kurz nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar 2022 hatte Moskau die Büros mehrerer namhafter internationaler Organisationen geschlossen, darunter auch Büros deutscher Parteistiftungen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau erklärte, die Konrad-Adenauer-Stiftung verbreite Material, das die Führung der Russischen Föderation, ihre Innen- und Außenpolitik, die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden und das Justizsystem diskreditiere. Ein Stiftungssprecher erklärte, man habe die Arbeit in Russland unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eingestellt und verfüge seitdem wie alle anderen deutschen politischen Stiftungen über keine Präsenz mehr in Russland. Die Kurzvideoplattform TikTok zieht in Europa ihr Bonusprogramm zurück, um sich der EU-Gesetzgebung anzupassen. Das teilte heute die Europäische Kommission in Brüssel mit. Die App TikTok Lite ist mit einem Belohnungssystem ausgestattet, bei dem man Punkte für verschiedene Aktionen sammelt. Kurz nachdem die App in Frankreich und Spanien eingeführt worden war, forderte die EU im April von TikTok eine sofortige Risikobewertung. Es gab Bedenken über mögliche Auswirkungen auf Kinder und die psychische Gesundheit der Nutzer. Hätte TikTok das Belohnungssystem beibehalten, hätte es in der EU Geldbußen riskiert.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank.
Es könnten entscheidende Wahlen für die politische Landschaft im Osten der Republik werden. Sachsen, Thüringen, Brandenburg und auch für die Diskussionskultur. Ein Thema, das gerade die AfD immer wieder gerne aufgreift, der gefühlte Verlust der Meinungsfreiheit. Umfragen zeigen es, gerade im Osten sehen viele die Meinungsfreiheit bedroht, wenn sie besonders hart den Staat oder bestimmte gesellschaftliche Tendenzen kritisieren. Der PEN Berlin, das ist eine Ausgründung, die es seit 2 Jahren gibt, hat heute nun eine groß angelegte Gesprächsreihe gestartet. In ihr auch kleineren ostdeutschen Orten, aber auch etwas größeren, wie zum Beispiel Chemnitz, da ging es heute Abend los. Prominente Autorinnen und Autoren sollen mit dem Publikum ins Gespräch kommen und mal eben austesten, wie es steht um die Meinungsfreiheit. Mit dabei später auch die 1990 geborene Valerie Schönjahn. Die hat ein Erfolgsbuch über die ostdeutschen Nachwendekinder herausgebracht. Und ich habe sie nach der besonderen Haltung in Ostdeutschland zu diesem Thema befragt.
Ich glaube schon, dass der Blick von Ostdeutschen aufs Thema Meinungsfreiheit teilweise ein anderes ist. Viele selbst würden, glaube ich, von sich sagen, dass sie einfach feinfühliger sind, wenn ihre Meinung beschnitten wird durch die DDR-Erfahrung. Andererseits glaube ich, dass es manchmal auch zu einem Missverständnis kommt, zum Beispiel bei den Medien, also dass dann Leute denken, da steht jetzt irgendwas nicht in dem Artikel und da gleich eine bewusste politische Weglassung vermuten und damit auch einen Einschnitt in die Meinungsfreiheit.
Soweit Valerie Schönjahn, die demnächst auch bei dieser Reihe mit auftreten wird. Aber heute Abend ging es erstmal los in Chemnitz mit 2 eher älteren Herren, nämlich dem Bestsellerautor Dirk Oschmann, der mit seinem Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, die Stigmatisierung Ostdeutschlands im öffentlichen Diskurs kritisiert. Und dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der eine Geschichte Ostdeutschlands nach 1989 vorgelegt hat. Beobachtet hat den Abend für uns Ronny Arnold. Reden wir doch gleich mal über das Publikum. Das war ja auch wichtig für diese Reihe, dass man ins Gespräch kommt mit den Menschen vor Ort. Also wie war die Atmosphäre des Abends?
Die Atmosphäre war sehr gut. Es war ein älteres Publikum. Ich glaube, es war ein Fanpublikum, vor allem von Herrn Oschmann, der sehr gut aufgenommen wurde. Und wir können gern mal reinhören. Manche ließen sich auch ein bisschen umstimmen. Es war ein sehr lebhafter Abend.
Ich war ja eher am Anfang auf Oschmanns Seite. Ich muss allerdings sagen, dass mir auch viele Argumente vom Kowalczuk gut gefallen haben und auch mich gut überzeugt haben, muss ich sagen. Und das ist eben die Meinungsvielfalt. Und man kann eigentlich heute mitnehmen, ja, so müssen wir in der Gesellschaft miteinander umgehen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Aber leider, wenn man mit seiner Meinung manchmal auf andere sehr bornierte Meinungen trifft, da ist man manchmal ganz schön verloren. Gerade im Erzgebirge. Wir kommen aus dem Erzgebirge.
Ja, das kann man so aufgreifen. Es waren sehr viele Chemnitzer da, Erzgebirge, das Einzugsgebiet. Einige sind durchaus eine Stunde gefahren. Und ja, es war ja sehr diskussionsfreudig. Es kamen viele Biografien, wurden erzählt. Die Leute kamen ins Gespräch. Das war sehr gut.
Und Sie haben uns auch noch eine Stimme geschickt, direkt aus Chemnitz. Vielleicht hören wir da auch nochmal rein. Mhm. Weil ich glaube, bei dieser Reihe, die dort jetzt gestartet wird, ist es eben auch wichtig, genau die Stimmen des Publikums zu hören.
Ganz grundsätzlich finde ich die Idee total gut, sehr, sehr gut sogar, das anzuschieben von dem Pennen. Da muss man erst einen Schritt gehen, in so ein Format mal auf den Menschen zuzugehen und dass sie auch mal das Gefühl bekommen, jetzt wirklich tolerant mal ihre auch Ansichten mal auszutauschen, auch auf die Gefahr hin, dass es eben nur nicht die Mehrheit findet. Es muss nicht jede Meinung eine Mehrheit finden.
Jetzt bin ich ja natürlich gespannt, was von den beiden Diskutanten da auf dem Podium eigentlich an Argumenten ausgetauscht wurde.
Also man muss tatsächlich sagen, dass beide ihre Argumente gefahren haben. Oschmann immer wieder auf den Westen geguckt hat, der den Osten ja beurteilt und das halt sehr negativ ist. Kowalczuk hat dagegen gehalten ein bisschen, obwohl man sagen muss, die beiden sind nicht in den Diskurs gegangen, weil auch vom Penn angedacht ist, vor allem mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen. Also es war sehr schnell offen, es durften sehr schnell Leute ins Auditorium mit rein und haben dann wirklich aber ganz viel ihre privaten Geschichten erzählt. Oft musste die Moderation dann wiederum eingreifen und sagen, gibt es eigentlich eine Frage? Aber viele waren einfach da, um einfach ihre Lebensgeschichte zu erzählen und das musste natürlich abmoderiert werden. Das war manchmal ein bisschen nicht ganz einfach, aber am Ende sind sehr viele mit zufriedenen Gesichtern rausgegangen. Das habe ich gesehen und das hört man ja auch aus den Tönen, die ich da mitgebracht habe.
Also ging es weniger um den Streit darüber, was man angeblich sagen darf oder nicht sagen darf, sondern eher um die Wahrnehmung aus deutscher Biografien?
Ja, und es durfte ja alles gesagt werden. Das wurde auch relativ schnell klar, weil jeder, der mit der Meinung gekommen wäre, hatte ja ein offenes Podium und das war auch gewünscht und gewollt. Also bestimmt die letzte halbe, dreiviertel Stunde durften ganz viele reden. Es waren ja auch 130 im Saal, mehr passten nicht rein. Es waren nochmal 130 Menschen im Innenhof, die auch noch über Lautsprecher mithören und natürlich leider nicht fragen durften. Aber es war wirklich eine sehr interessante Mischung, vielen Menschen da vor Ort meine Stimme zu geben und das wurde genutzt.
Was war denn von dem Initiator, dem, ich sag mal, westdeutsch geprägten, jemand mit einer westdeutschen Biografie, Dennis Yücel, der den Penn Berlin auch leitet, zu hören?
Er hat sehr gestrahlt danach. Er war sehr offensichtlich sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Er war auch sehr angetan, dass wirklich so viele an das Mikrofon gegangen sind, ihre Geschichten erzählt haben. Er war durchaus zufrieden und guckt jetzt natürlich, morgen geht's in Plauen weiter. Man geht dann auch in den ländlichen Raum, das ist ja auch gewollt, nicht nur in die Städte wie Chemnitz, Leipzig und Dresden vielleicht zu gehen und dann noch nach Thüringen und Brandenburg, sondern wirklich in die kleineren Orte. Und da ist er natürlich sehr gespannt. Da gibt's auch ein wechselndes Podium. Es sind natürlich nicht immer Herr Oschmann und Herr Kowalczuk dabei, sondern wieder ganz andere. Und da wird noch ganz viel aufkommen von Medienkritik, die natürlich auch da geäußert wurde. Es war für viele Themen schon fast wieder zu wenig Zeit. Und ja, das hofft er, dass die nächsten Veranstaltungen man immer weiter ins Gespräch kommt und diese vielleicht auch tatsächlich ein bisschen fruchten.
Toll natürlich, dass so viele Menschen kamen und schade, dass nicht alle reingepasst haben. Aber ich habe dann irgendwann auch mal in den Hof geguckt, die schienen das auch interessiert zu verfolgen und dafür war es dann draußen kühler. Also es gleicht sich dann doch alles aus im Leben. Nein, und ich fand es einen schönen Abend, tollen Abend. Es ist jedes Mal, wenn ich in Ostdeutschland bin, merke ich der Eindruck, man könne in Deutschland seine Meinung nicht frei sagen, dass der im Osten verbreiteter ist. Aber eigentlich ist man im Osten sehr viel freier und mutiger oder einfach lockerer, um seine Meinung zu sagen. Die Ängstlichkeit, irgendwas zu sagen, was vielleicht falsch ist, das ist im Westen viel stärker.
Bemerkenswerte Beobachtungen da von Dennis Yücel, dem Sprecher des Penn Berlin, der also diese große Gesprächsreihe gestartet hat in drei ostdeutschen Bundesländern, in denen jetzt gewählt wird, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Heute Abend war Auftakt in Chemnitz zum Thema Meinungsfreiheit. Und für uns war Ronny Arnold dabei. Herzlichen Dank. Viele Politiker schmücken sich ja gerne mit Kunst in ihren Büros und meistens hat es auch was mit politischer Symbolik zu tun, ist ja klar. Wir wollen das in den nächsten Tagen etwas genauer wissen und besuchen in einer Reihe Politikerbüros und schauen mal nach der Kunst. Laura Wurth aus unserer Kunstredaktion. Was steht eigentlich hinter dieser Reihe?
Naja, also man kennt das ja vielleicht. Man sitzt vor dem Fernseher, sieht einen Politiker, wie er irgendwas Wichtiges, Hochtrabendes sagt und der sitzt in seinem Büro und der sitzt da ja aber meistens jedenfalls nicht vor einer weißen Wand, sondern da hängt irgendwas hinter ihm. Und was da hängt, ist ja nicht zufällig da. Das hat jemand ausgewählt. In den meisten Fällen will der Politiker uns damit was Subtiles oder weniger Subtiles manchmal auch mitteilen. Aber das bedeutet immer was. Deswegen haben wir unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten losgeschickt, sich das mal anzugucken innerhalb Deutschlands. Was hängt da in den Büros der Politiker? Aus welchen Gründen hängt das da? Das ist auch eine Frage, mit der sich Wolfgang Ulrich 2000 und Norbert Seitz 2005 beschäftigt haben. Von Wolfgang Ulrichs haben wir auch den Titel entlehnt. Sein Buch von 2000 hieß Mit dem Rücken zur Kunst. Da haben wir uns freundlich dran bedient. Das kann aber auch eben ganz gehörig schief gehen mit der Kunst, die da hinter einem hängt. Man erinnere sich an den Fall zum Beispiel Angela Merkel und Emil Nolde. Das war eine nicht so glückliche Partnerschaft, kann man sagen, über wirklich sehr, sehr lange Zeit. Hingen zwei Noldes in Angela Merkels Büro und auch sehr, sehr viele Bilder, wie sie internationale Staatschefs und Chefinnen trifft, sind dort entstanden. Unter dem Bild von 1936, das ja den brachialen Titel Brecher trägt. Und da kann man eigentlich schon relativ hellhörig werden, wenn man sich denkt, okay, ein Bild 1936 entstanden. Und dann wurde ja eben auch die Vergangenheit von Nolde aufgearbeitet. Und es kam raus, dass er doch ein sehr glühender Nazi war, sich da sehr stark auch angegriffen gefühlt hat, als seine Kunst 37 als entartet eingestuft wurde, konnte er gar nicht verstehen, weil er fand die Nazis sehr, sehr toll. Und erst nachdem eine Ausstellung in der Alten Nationalgalerie, von der das Bild geliehen war, Noldes Geschichte aufgearbeitet hat, für diese Ausstellung ist das Bild dann zurückgegeben worden. Also eine Botschaft, die vielleicht nicht ganz so schön ist. Danach saß Merkel dann unter Schmidt-Rottluff, also so ein bisschen unverfänglicher. Die Bilder hießen Haus unter Bäumen und Häuser am Kanal, also doch was anderes als der Brecher.
Ja, allerdings, also Augen auf bei der Auswahl der Kunst, auch bei Politikerinnen und Politikern in ihren Büros. Kann man denn sagen, dass sich da vielleicht irgendwelche politischen Richtungen auch künstlerisch zeigen? Gibt es da Verbindungen? Wird das deutlich?
Das denkt man immer und das kann man bestimmt auch so sehen. Aber wenn man jetzt sich das bei Merkel angeguckt hat, das ist schon eher auf der sicheren Seite. Es gibt aber so eine, Anekdote kann man eigentlich sagen. Im Presse- und Informationssaal der Bundesregierung hängt seit 20 Jahren ein Bild von Wilhelm Ney. Der ist so ein Künstler, der auf der Documenta ausgestellt hat mit, der hat bis 1968 gelebt, 1902 geboren und hat jetzt auch nicht so eine rühmliche Vergangenheit. Unter der Nazizeit hat er dann auch Briefe geschrieben, in denen er darauf gepocht hat, dass kein einziger Tropfen jüdischen Blutes in seinen Adern fließt. Aber dieses Bild gehört zu einem Triptychon, was dort im Presse- und Informationssaal des Bundestages hängt. Das sind die Augenbilder von ihm. Das sind 2 Meter mal 1,50 große Bilder, 3 Stück nebeneinander. Riesige Augen sind darauf gemalt, also wirklich riesig. Die Kameraleute, die mit ihren Kameras die Politiker ablichten, werden von diesen Augen zurück angestarrt. Da kann man entweder jetzt so eine Metapher draus drehen wie Big Brother is watching you oder aber auch bleibt wachsam. Das kann man ganz unterschiedlich interpretieren. Unter Merkel hat man das nie gesehen, weil Merkel hatte das abgehangen und den Bundesadler darüber. Das Problem daran ist jetzt, dass Wilhelm Ney bzw. sein Nachlass bei der VG Bildkunst sind. Das ist die Verwertungsgesellschaft für Bild. Also das heißt, dass Künstler, wenn ihre Werke irgendwo fotografiert werden, abgedruckt werden, weiterverbreitet werden, da halt auch nochmal was von abkriegen, ist ja erstmal nur gerecht. Dieses Bild dort im Informationssaal wird jetzt aber nun mal, sehr oft abgedruckt. Das heißt, da kriegt man so ein leichtes Problem, weil die Bilder dürften danach nur 6 Wochen lizenzfrei im Internet zum Beispiel weiterhin zu sehen sein.
Und wie ich es richtig verstehe, ist, das haben Sie auch schon ein bisschen angedeutet, dass man als Politiker, als Politikerin diese Kunst nicht unbedingt besitzen muss. Das muss ja nicht Privateigentum sein, sondern man kann sich offenbar auch aus Archiven, Depots, aus Sammlungen bedienen. Wie läuft das?
Der Bundestag hat eine sogenannte Artothek und der Bundestag ist sowieso relativ fit, kann man eigentlich sagen, wenn es um Kunst geht. Jetzt gerade zum Beispiel ist im Bundestag...
Hat ja auch eine eigene Kunstsammlung, ne?
Genau, diese, also unter anderem aber eben diese Artothek, aber auch einen eigenen Ausstellungsbereich. Jetzt gerade ist da zum Beispiel noch die Ausstellung Innere Sicherheit von Henrike Naumann zu sehen, die sich mit der deutschen Reichsbürgerbewegung eigentlich beschäftigt. Ganz interessant, aber diese Artothek gibt es seit 1976 und die hat einen ganz festen Ankaufsetat von 175.000 Euro im Jahr, womit sie diese Sammlung stetig erweitert. Und die kann man auch auf der Webseite einsehen. Das ist ganz schön. Da sieht man wirklich, dass da auch ganz junge Künstlerinnen und Künstler angekauft werden, in den 90ern geboren teilweise. Die wird stetig erweitert. Und was da gekauft wird, bestimmen die Fraktionsmitglieder selber. Und seit 1995 gibt es aber einen Kunstbeirat, der für diese ganzen Kunstprojekte zuständig ist, der sich aus den verschiedenen Fraktionen zusammensetzt.
Kann man sich da auch beraten lassen als Abgeordneter, als Abgeordnete? Wenn ich, man hat irgendwie eine Vorstellung, man möchte irgendwie dieses und jenes Motiv oder möchte jemanden aus der Zeit oder aus der Region, gibt es da sowas?
Genau,
oder?
Es gibt einen Kurator, der sich darum kümmert und alle Abgeordneten können sich aus dieser Artothek eben Bilder ausleihen.
Im Bundestag, die das dann, ist bei Landtagen vielleicht schon wieder
bei
anders.
Bei Landtagen sieht das schon wieder anders aus, genau. Es gibt aber eben auch noch die Ankaufskommission des Bundes, die dann die Bundeskunstsammlung, die es wiederum seit 1971 gibt, betreut. Diese Ankaufskommission setzt sich aus 5 Leuten zusammen, die treffen sich 3-mal im Jahr und gehen auf verschiedene Kunstmessen und gehen dann, ja, salopp gesagt, shoppen. Was natürlich nicht stimmt, das ist streng reglementiert. Die machen das alle ehrenamtlich, werden alle 5 Jahre ausgetauscht und die geben dann eine Ankaufsempfehlung aus. Also sie gehen auch nicht shoppen, aber man kann die immer manchmal so ein bisschen beneiden auf so Kunstmessen. Warum das hier, bitte das hier?
Jetzt
so
haben, ist es natürlich. Ja, jetzt haben wir über demokratische Verhältnisse gesprochen. Wie ist es denn eigentlich bei Despoten? Also die können sich ja weitestgehend frei bedienen, was sozusagen auch das staatliche Geld angeht. Was sieht man da? Was hängt da? Was wird da gekauft oder vielleicht sogar in Auftrag gegeben oder sich einfach genommen?
Also man muss sagen, es ist relativ schwierig rauszufinden, zum Beispiel, was da bei Putin ist. Also hinter Putin in seinem offiziellen Büro hängt nichts. Es gibt aber so YouTube-Videos, wo er einen in so hintere Büros, wo er auch öfter mal arbeitet, reingelassen hat. Und da sieht man, dass da zum einen ein Bild seines Vaters ist, als Marinesoldat gemalt. Der hat gedient, war ein guter Russe sozusagen. Und es gibt ein Bild von Jesus. Also in dieser ganzen, ja, Heldenfiguren, Verehrung, die Putin so um sich baut, ist ja natürlich gleichzeitig dort sein Vater, dort Jesus. Jetzt fragt man sich, Jesus und der Kommunismus, wie geht das zusammen? Aber wenn es darum geht, so ein Zarenreich wieder aufzubauen, dann macht Jesus wieder sehr viel Sinn. Also das dann eher so in der Ikonografie zu sehen. Und bei Erdogan hängt zum Beispiel hinter ihm ein Bild von Atatürk. Das ist ein Gemälde von 1923. Auf dem Atatürk sehr, sehr westlich zu sehen ist. Atatürk hat ja eigentlich die Türkei dem Westen öffnen wollen. Er trägt so einen, ja, Brioni-artigen Anzug mit ganz breiten Schultern und er hat keinen Schnurrbart mehr, kein Fest, keine traditionelle Kleidung an. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Erdogan will. Da ist eine Interpretation dann vielleicht eher angebracht, die so ein bisschen dem des Großwildjägers, der sich das erlegte Nashorn über den Schreibtisch hängt, anzuwenden.
Aber jetzt mal noch jenseits der Despoten. Gibt es eigentlich, ja, vielleicht sogar legendäre Kunstsammlungen von Politikerinnen und von Politikern oder vielleicht bestimmte Politikerbüros, die in die Geschichte eingegangen sind, was die Kunst angeht?
Wir können zum Beispiel über Edi Rama sprechen, jetzt gar nicht in die Geschichte, sondern aus der Gegenwart. Edi Rama ist der aktuelle Ministerpräsident von Albanien und gleichzeitig sehr erfolgreicher Künstler. Der wird zum Beispiel von der Galerie Marion Goodman vertreten oder hier in Berlin von Kallier Gebauer. Der malt kleine Aquarellzeichnungen eigentlich, aber auf dem Papier, was in seinen Regierungsgeschäften übrig bleibt. Und bei ihm sind Büro, Regierungsbüro und Atelier eins. Das heißt, man geht da rein, es gibt sehr viele Bilder davon. Also ich war da noch nie drin, aber es gibt sehr viele Bilder davon. Und da hängen ganz viele von diesen kleinen Zeichnungen an den Wänden und nebenbei wälzt er natürlich Regierungspapiere. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Idee. Er hat jetzt aber auch angefangen, kleine Skulpturen aus Ton zu machen. Da bin ich gespannt, mit welchen Abfallprodukten aus dem Regierungsgeschäft er da arbeiten möchte.
Bin jedenfalls ziemlich neugierig geworden, was uns dann in den nächsten Tagen alles erwarten wird. Wenn Sie mal ein bisschen vorausschauen, Lara Wurt, was wird diese Reihe alles bieten?
Genau, wir begeben uns ja nach Deutschland. Da gehen wir erstmal nach Frankfurt am Main, wo der Oberbürgermeister Mike Joseph ein Bild von, also er ist natürlich Lokalpatriot, so wie das bei Frankfurtern ist. Der hat Kunst von Tobias Rehberger, einem Frankfurter Künstler, in seinem Regierungssitz hängen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bei Laschet hängt ein Gursky, bei dem es ein ähnliches Problem mit der VG-Bildkunst übrigens mal gab, wie bei Wilhelm Ney. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Andreas Gursky, Fotokünstler, einer der berühmtesten deutschen und auch teuersten deutschen Künstler. Eine interessante Kombination.
Und dann, jemand natürlich aus Nordrhein-Westfalen, wie sich das gehört.
Exakt, genau. Natürlich aus Nordrhein-Westfalen. Alle zeigen so ein bisschen auch, was sie haben eigentlich, lokalpatriotisch. In Magdeburg hängen Magdeburger Maler. Auf diese Region freue ich mich eigentlich am allermeisten, um mal zu gucken, was da eigentlich so los ist und was man sich da angucken kann. Und da bin ich sehr gespannt.
Lara Wurt aus unserer Kunstredaktion über unsere neue Reihe Politikerinnen und Politiker und die Kunst in ihren Büros. Am Dienstag geht's also los mit dem Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. So, wir schauen in die Feuilletons vom 6. August. Hans von Trotha tut dies.
Warum stehen keine Frauen auf Festivalbühnen? Warum sind die modernen Städte so hässlich? Sind wir womöglich die letzte Mehrheit? Wenn die Feuilletons explizit Fragen stellen, ist das mit den Antworten meistens nicht so einfach. Die Frage nach der letzten Mehrheit stellt der politische Ökonom Philipp Mano in der FAZ. Heute, angesichts der dramatischen Erderwärmung, werde nicht mehr, wie früher in der politischen Theorie, im Namen der Lebenden kritisch auf die fortlebende Macht der Toten geblickt, sondern die Gegenwart klagt sich im Namen der noch nicht Geborenen der Vernichtung von deren Zukunft an. Kann es nun also so etwas wie eine letzte Mehrheit geben, zumindest eine, deren Nichthandeln zu einer weitgehend irreversiblen Entwicklung führt, also durch keine zukünftige demokratische Mehrheit noch wesentlich zu korrigieren wäre? Er hofft, dass der elektorale Responsivitäts- und Korrekturmechanismus, sprich die demokratische Wahl, und die gesellschaftlichen Selbstverständigungsprozesse, die durch ihn immer wieder neu erzwungen werden, uns davor schützen, wie auch vor der Illusion, eine angemessene Antwort auf die Herausforderungen der Zeit könne darin bestehen, unsere frommen Wünsche in die Verfassung zu schreiben. Eine Hoffnung und, zu Ende gedacht, auch eine Antwort. Der Sache mit den Frauen auf den Festivalbühnen ist die Autorin und Stage-Managerin Rieke van Kleef nachgegangen. Motto ihrer Untersuchung sind Verse aus dem Song »Männer« der Chemnitzer Band Blond. »Wo sind all die anderen Frauen? Für so eine Pimmelparty mit bleichen Rentnern waren wir nicht stundenlang im Proberaum. Es regnet Männer.« Wir, der Blond-Song und ich, schreibt Rieke van Kleef im Tagesspiegel, werden häufig gemeinsam zitiert, wenn Radio und Feuilleton bestürzt feststellen, die vermeintlich progressive Musikindustrie ist vor allem eine Ansammlung weißer Männer. Sie fordert, Platz für andere Perspektiven zu schaffen, damit sich Frauen in den Backstage-Bereichen nicht mehr so allein fühlen wie Blond. Eher eine Hoffnung als eine Antwort. Das gilt am Ende auch für Dankwart Guratsch, wenn er in der Welt fragt, warum sind die modernen Städte so hässlich. Die starke These scheut er nicht. Unsere Städte werden nur immer hässlicher. Punkt. Dann der große Aufschlag. Das hat nur zum Teil mit dem Wildwuchs von Bürokratie, viel mehr mit der Sinnkrise der Zivilisation zu tun. Dann noch die Frage, welchen Platz nimmt das Auto darin ein? Spoiler, einen großen. Die autogerechten Umbauten der Städte nennt Guratsch Operationen am lebenden Organismus der Stadt. So mancher von den Ärzten, die den Stadtorganismus mit Transplantationen und Amputationen zu Hilfe eilten, erwies sich im Nachhinein als ihr Mörder. In Wahrheit war der Mörder natürlich nie das Automobil, sondern der Planer. Aus Anlass einer Londoner Ausstellung geht die Taz dem Phänomen eines Tropical Modernism nach. Die tropische Moderne wurde zur architektonischen Form der politischen Unabhängigkeit vieler Staaten nach der britischen Kolonialherrschaft, erläutert Lisa Mörke. Vielleicht können wir da ja etwas lernen. Immerhin ist ihr Artikel mit modern, stylisch, ambivalent überschrieben. Und dass wir dringend etwas lernen müssen, macht Dankwart Guratschs Fazit nur allzu deutlich. Die Konsequenz ist höchst simpel, meint er erstaunlicherweise, denn was folgt, klingt alles andere als simpel. Städte müssen dicht, bunt, abwechslungsreich sein. Sie müssen vor Grün strotzen und ein wie geschmiert funktionierendes Verkehrsnetz bereitstellen. Sie müssen alle wichtigen Gewerbe-, Handels- und Konsumeinrichtungen in engster Nachbarschaft zum Wohnen vorhalten und dürfen das Individuum in seiner Klause nicht einschränken. Sie müssen wohltemperiert, klimafreundlich, ressourcenschonend, unterhaltsam und schön gestaltet sein. Sie müssen alle Gesundheits-, Kultur- und Erholungsangebote zur Verfügung stellen, müssen die ganze Nacht hindurch aufregend und lebendig und zugleich erholsam ruhig sein. Gut ist ein Städtebau dann, wenn er diese Parameter, so widersprüchlich sie auch sind, mit Fingerspitzengefühl in die bestmögliche Balance bringt. Im Feuilleton liest sich so manche Antwort dann eben doch wie eine Utopie.
Hans von Trotha aus den Feuilletons vom 6. August. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.